Bewegt durchs Leben. Impuls, der Physio Austria Podcast. Expertise und inspirierende Anregungen. Gestaltet von Physiotherapeutinnen und Physiotherapeuten für Kolleginnen und Kollegen und für alle, die das Thema Bewegung fasziniert. In unserer ersten Staffel dreht sich alles um die professionelle Gesundheitskompetenz. Welche Rollen und welche Verantwortung Physiotherapeutinnen und Physiotherapeuten dabei einnehmen, darüber sprechen wir mit Expertinnen und Experten aus Lehre und Praxis.
Vom Hausarzt direkt zum Physiotherapeuten im Nebenzimmer. Physiotherapie in der Primärversorgung ist ein besonders niederschwelliges Angebot. Aber wie sieht eigentlich der Arbeitsalltag eines Physiotherapeuten in solch einer ersten Anlaufstelle für Patienten aus? Damit willkommen zur Podcast-Folge von Impuls. Unser heutiges Thema: Physiotherapie in der Primärversorgung. Mein Name ist Stefan Tesch, ich darf diese Folge moderieren und ich begrüße hier bei mir im Physio Austria Podcast Studio zwei Physiotherapeutinnen. Zu meiner Linken sitzt Maria Hochgerner. Du bist in der Primärversorgungseinheit Böheimkirchen in Niederösterreich tätig, weiters freiberuflich in der Gemeinschaftspraxis in Böheimkirchen und du koordinierst das fachliche Netzwerk Primärversorgung bei Physio Austria. Willkommen am Podcast, Maria.
Dankeschön, Stefan. Ich freue mich voll, dass ich heute da sein kann. Es ist für mich das erste Mal in einem Podcast und ich bin schon sehr gespannt.
Zu meiner Rechten sitzt Elisabeth Zöchling. Du arbeitest im Primärversorgungsnetzwerk Melker Alpenvorland, ebenfalls in Niederösterreich. Du hast eine Praxis in Obergrafendorf namens Atemphysio und spezialisierst dich dort auf Lungenpatienten. Ja, und du machst gerade berufsbegleitend den Master in Gesundheitsförderung. Danke fürs Kommen ins Studio.
Hallo und danke, ich freue mich auch, dass ich da sein darf.
Wir starten gleich direkt ins Thema Physiotherapie in der Primärversorgung. Für alle, die jetzt mit dem nicht so viel anfangen können, was sind denn die Charakteristika der Physiotherapie in der Primärversorgung? Wie schaut da euer Arbeitsalltag aus?
Ja, also grundsätzlich kann man sagen, dass die Primärversorgung ein sehr niederschwelliges Angebot ist und so auch die Physiotherapie in der Primärversorgung. Man kann sich das so vorstellen, dass das Patientenklientel sehr divers und unterschiedlich ist, weil eigentlich alle Patientinnen, die auch zu den Hausärztinnen kommen, können rein theoretisch auch bei uns in der Physiotherapie in der Primärversorgung dann landen. Und dementsprechend schauen auch die Versorgungsprozesse und Behandlungswege auch unterschiedlich aus. Also grundsätzlich ist einmal die erste Aufgabe, dass wir die Akutversorgung von den Patienten bereitstellen. Und hier arbeiten wir vorrangig mit drei Einheiten pro Patient. Wie ist das bei dir, Maria?
Ja, genau. Bei uns ist es eigentlich auch so, dass wir pro Patient bis zu drei Einheiten zur Verfügung haben. Diese drei Einheiten dauern dann zwischen 45 und 60 Minuten, was auch beinhaltet, dass wir eventuell Dokumentations- oder Vernetzungsaufgaben in diesen 60 Minuten dann nur reinbringen, was natürlich durch die Situation, dass wir mit mehreren anderen Berufen unter einem Dach sind, schon öfters nötig und auch wichtig ist.
Genau, und was vielleicht hier ganz essentiell ist in der Primärversorgung, durch das, dass man eben nur drei Einheiten zur Verfügung hat, dass man den Versorgungsprozess sehr effizient gestaltet und dem Patienten so schnell wie möglich eigentlich das Werkzeug in die Hand gibt, wie er sich helfen kann, beziehungsweise wie kann es nach den drei Einheiten weitergehen. Also man hat hier als Physiotherapeutin auch die Aufgabe, eine gewisse Gatekeeping-Funktion zu erfüllen und ihn eventuell auch an andere Berufsgruppen zu verweisen. Und das ist auch das Tolle in der Primärversorgung, dass man die Möglichkeit hat, mit anderen Berufsgruppen zusammenzuarbeiten. Und da ist eben die Herausforderung, dass man halt weiß, was machen eigentlich die anderen. Ja? Also, dass ich weiß, was wird in der sozialen Arbeit gemacht, was macht das Case and Care Management. Wie läuft das bei euch ab, Maria?
Ja, bei uns ist es ganz ähnlich. Also ich habe auch KollegInnen aus den Bereichen Diätologie, soziale Arbeit, Ergotherapie. Eigentlich hätten wir auch eine Stelle für Psychotherapie, die ist aktuell nicht besetzt. Wir haben diplomierte Gesundheits- und Krankenpflege und eben unsere allgemeinen MedizinerInnen. Und es gibt natürlich die Ordinationsassistenz. da ist es auch für mich extrem hilfreich, dass ich nur eine Tür weitergehen muss, um einen Fall zu besprechen mit den Kolleginnen. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist, welche Berufsgruppen bei euch im Team sind.
Genau, also wir haben auch Case and Care Management, soziale Arbeit, Diätologinnen, Psychotherapie ist momentan auch nicht besetzt, leider. Die Ergotherapie natürlich. Und bei uns ist der große Unterschied im Netzwerk, dass unsere Hausarztpraxen, also wir haben 5 dislozierte Hausarztpraxen, das heißt, die Ärztinnen sind mit ihrem Ordinationsteam unter einem Dach, aber das erweiterte Team, also die ganzen MTD-Berufe und Psychotherapie und so weiter, ist in einem anderen Gebäude unter einem Dach. Und uns fehlen dann sozusagen ein wenig diese Tür- und Angelgespräche oder wenn man etwas schnell kommunizieren muss, lösen muss, kann ich nicht in die nächste Tür gehen und kurz anklopfen. Es ist auch so, dass der Großteil für uns einen zweiten Job hat und nur Teilzeit beschäftigt ist. Und man ist halt dann, wenn man jetzt an einem Wochentag dort beschäftigt ist, es ist eine andere Kollegin vielleicht auch da, aber nicht alle, nicht das gesamte Team.
Elisabeth, du hast jetzt das Wesen des Primärversorgungsnetzwerks besprochen. Maria, du arbeitest ja in einer Primärversorgungseinheit. Was ist da der Unterschied zum Netzwerk?
Ja, also bei uns ist es so, dass wir in 2 Gebäuden, die aber quasi am gleichen Standort liegen, alle an einem Ort versammelt sind, also das Kernteam und das erweiterte Team. Das heißt, wenn jetzt zum Beispiel ein Patient, eine Patientin einen Termin hat beim Allgemeinmediziner, bei der Allgemeinmedizinerin, dann kann sie direkt nachher zum Beispiel an die Physiotherapie verwiesen werden, wenn es natürlich terminlich sich ausgeht. Wenn ich dann in der Physiotherapie draufkomme, hey, da wäre eigentlich super, wenn die Kollegin aus der Diätologie mit dem Patienten auch noch arbeiten würde, dann könnte das so ablaufen, dass er direkt am nächsten Tag vielleicht eine Tür weiter im gleichen Gebäude ist. Das heißt, es ist das Gebäude nichts Neues. Ich kann quasi den Termin gleich selber weiter einplanen. Da braucht sie dann die Patientin, der Patient nicht drum kümmern. Und das erleichtert den ganzen Prozess für die Patientinnen vor allem sehr. Also einerseits gibt es weniger Barriere beim Vereinbaren des Termins und andererseits ist es schon mal diese erste Überwindung, dass ich überhaupt irgendwo hingehen muss, woanders wieder, das fällt einfach weg, weil man muss nirgends anders hingehen, man kann einfach im gleichen Gebäude bleiben. Und das sehe ich schon als Vorteil für unsere Patientinnen. Wie ist das bei euch, Elisabeth, wie ist das bei euch organisiert? Wie durchlaufen bei euch die Patientinnen diesen Prozess?
Genau, also bei uns ist vielleicht wirklich der größte Unterschied des Netzwerks im Vergleich zur Einheit oder zum Zentrum, ist einfach die Lokalisation. Also wir sind nicht am selben Standort. Wir haben insgesamt 5 dislozierte Hausarztpraxen und das erweiterte Team ist dann unter einem Dach in einer Gemeinde. Und es läuft so ab, dass die Patientinnen zum Hausarzt kommen und der Hausarzt verweist dann an uns und beschreibt dann natürlich auch, wo wir sind. Im Normalfall funktioniert das ganz gut, weil die Patientinnen natürlich ortsansässig sind oder von der Region sind. Das ist auch irgendwo der Vorteil vom Netzwerk, insbesondere für den ländlichen Raum, weil einfach ein ziemlich großes Einzugsgebiet abgedeckt werden kann, wo sich mehrere kleine Gemeinden zusammenschließen können und da gemeinsame Sachen machen können quasi. Und das sehe ich dann als großen Vorteil. Der Nachteil liegt dann natürlich wieder in der Kommunikation, da wir nicht am selben Standort sind. Das heißt, man muss hier als Mitarbeiterin oder Angestellte auch ein gewisses Engagement aufweisen und sich selbst organisieren. Und da kann es auch schon mal vorkommen, dass dann eine Kollegin oder ein Kollege außerhalb der Regelarbeitszeit anruft und noch etwas über einen bestimmten Patienten oder Patientin besprechen möchte und man noch irgendetwas Organisatorisches klärt.
Ihr habt jetzt sehr oft die Patienten erwähnt. Was kommen denn da ganz einfach gefragt für Fälle, für Patienten zu euch? Mit welchen Beschwerden, mit welchen Fällen seid ihr denn da konfrontiert?
Also ich kann nur für mich sprechen, aber bei mir ist es ganz eindeutig der orthopädische Bereich und da würde ich nur einmal hervorheben, die Patientengruppe mit chronischen Schmerzen oder chronisch-episodischen Schmerzen, wie man will. Und da kann man auch nochmal hervorheben, die unteren Rückenschmerzen, weil das tatsächlich die Gruppe ist, die ich am meisten sehe. Ganz eindeutig.
Ja, also ja, ähnlich. Also die orthopädischen Patienten überwiegen natürlich. Ab und zu kommt es auch vor, dass vielleicht ein neurologischer Patient mit Parkinson auftaucht bei mir. Und da eben auch unsere Ärztinnen wissen, dass ich auf dem mit Lungenpatienten arbeite, kommen natürlich auch Lungenpatienten bzw. Menschen mit Atembeschwerden in jeglicher Hinsicht. Das wird schon auch genutzt von den Ärztinnen und untereinander wissen wir auch, wer welche Spezialgebiete hat von den Physiotherapeutinnen und wir weisen dann manchmal auch untereinander zu, wenn wir wissen, okay, der Patient ist jetzt bei mir aufgeschlagen und ich weiß, aber die Kollegin macht Beckenbodentraining, dann schicke ich den bei der nächsten Einheit zu der Kollegin zum Beispiel.
Habt ihr da vorwiegend mit akuten Fällen zu tun?
Die machen einen großen Teil aus. Es gibt aber genauso die chronischen PatientInnen, die halt auch zu Disease-Management-Programmen in die PVE bei uns kommen. Und die haben dann bei uns zum Beispiel die Möglichkeit, zur medizinischen Trainingstherapie zu kommen. Also wenn ihr ein konkretes Beispiel hernehmt, PatientInnen mit Diabetes oder mit Bluthochdruck, dass sie einfach dann in der Gruppe von mir angeleitet zur Trainingstherapie kommen, einmal in der Woche. Oder dass es von einer gesunden Untersuchung, wenn da irgendwas auffällt, dass es quasi zur Prävention einmal eine Physiotherapie gibt, um einfach sich Beratung einzuholen, also auch im präventiven Bereich.
Genau, also vielleicht auch nochmal zu den chronischen Patienten. Da sehe ich auch bei diesen Disease-Management-Programmen einfach eine wichtige Aufgabe in der Physiotherapie in Sachen Lebensstilberatung. Also dass man zum Beispiel den Patienten mal darüber aufklärt, was macht Bewegung mit Blutzuckerspiegel, beispielsweise bei Diabetikern. Und wie die Maria auch schon gesagt hat, die Prävention und Gesundheitsförderung ist auch ein Gebiet, das nicht vernachlässigt werden sollte und was auch eigentlich in der Primärversorgung stark verankert ist. Ich glaube, in der Praxis wäre da durchaus noch Luft nach oben, dass man hier vielleicht auch mit Projekten zusammenarbeitet oder ja, auf Projektbasis was macht.
Ich würde gerne noch auf einen Punkt zu sprechen kommen. Ihr habt zu Beginn der Folge öfters 3 Einheiten erwähnt. Das ist die Zeit, in der Patienten in der Primärversorgung bei euch als Physiotherapeuten sind. Wie kommt es zu diesen 3 Einheiten? Und 3 Einheiten hört sich wenig an, ist aber im Vergleich jetzt zu einem Arzt doch viel.
Der Sinn dieser 3 Einheiten ist vor allem, dass die Kapazitäten für die Physiotherapie frei bleiben, für Akutpatienten, weil wenn ihr akut was habt, dann sollt ihr halt zeitnah einen Termin bekommen. Und damit das so sein kann, ist es wichtig, dass halt immer wieder die Kapazitäten frei bleiben. Außerdem haben wir jetzt davor schon erwähnt auch, dass wir ein bisschen andere Aufgaben haben als zum Beispiel die freiberuflichen PhysiotherapeutInnen, wo wir eher beratende Funktion bei chronischen PatientInnen einnehmen, wo wir Akutversorgung machen. Und diese 3 Einheiten sind natürlich schon sehr knackig, aber eigentlich geht es viel darum, zu wissen, was danach passiert. Also das Ziel am Ende von diesen 3 Einheiten ist, dass die PatientInnen rausgehen mit einem Plan, was sie danach machen. Entweder selber oder wo sie danach hingehen können, also dass man auch diese Vernetzung außerhalb der Primärversorgungseinheit hat.
Genau, also da möchte ich vielleicht auch nochmal erwähnen, wie die Kollegin schon angesprochen hat, dass einfach diese Behandlungswege ganz wichtig sind und dass man auch die Tür öffnet hin zum niedergelassenen Bereich und hier auch sich regional vernetzt, dass ich als Physiotherapeutin in der Primärversorgung circa weiß, wen gibt es in der Umgebung, welche Dienstleistung wird da angeboten und wo könnte ich den Patienten vielleicht nachher hinschicken, wie kann der weiter versorgt werden. Aber es geht schon auch darum, die Patienten selbst dazu befähigen, eine gewisse Gesundheitskompetenz aufzubauen und eine Idee zu bekommen, okay, in welche Richtung könnte es gehen, wo kann ich mich informieren, wo kann ich vielleicht nachschauen. Ja, also es muss nicht immer gleich ganz klar sein, okay, und am 27.08. habe ich dann bei der Frau so-und-so oder Herrn so-und-so einen Termin, sondern überhaupt mal eine Idee zu bekommen, wie kann es weitergehen.
Elisabeth, ihr habt ja bei euch im Netzwerk ein sogenanntes Social Prescribing Projekt. Kannst du das kurz erklären, was steckt da dahinter? Was?
Genau, also vielleicht hole ich da noch ganz kurz aus. Also unsere Berufsgruppe hatte einfach das Privileg, relativ viel Zeit mit dem Patienten zu haben im Vergleich zu der ärztlichen Berufsgruppe. Und oft stellt sich dann in der Anamnese heraus, dass es halt psychosoziale Aspekte gibt, die schon auch das Schmerzgeschehen beeinflussen. Und genau da setzt das Social Prescribing-Projekt auch an. Es ist sozusagen soziale Aktivität oder soziale Unterstützung auf Rezept. Das heißt, die Patienten schlagen bei den Ärztinnen oder auch bei uns auf und es stellt sich heraus, ein ganz konkretes Beispiel, der Patient kommt mit Rückenschmerzen, aber es gibt auch eine pflegende Angehörige zu Hause und das macht sehr viel Stress, das macht private Belastungen, die einfach den Alltag von dem Patienten auch sehr erschweren und die eigenen Ressourcen eigentlich stark kürzen. Und dann macht es zum Beispiel Sinn, entweder ans Case-and-Care-Management zu verweisen oder an das Social Prescribing-Projekt, wo unsere Link-Workerin dann ja dieses Problem lösen kann auf unterschiedliche Art. Ein Beispiel wäre zum Beispiel, es sind oft so banale Dinge oder alltägliche Dinge wie eine alleinerziehende Mutter mit einem Sohn, die nicht so viel zeitliche Ressourcen zur Verfügung hat und aber gerne eine Sommeraktivität für ihren Sohn hätte. Die könnte man zum Beispiel zur Linkworkerin schicken und die kümmert sich dann darum, wie kann der die Freizeit im Sommer verbringen, dieser Sohn zum Beispiel. Und das ist einfach vielleicht ein kleiner Aspekt, der aber doch viel abnehmen kann. Oder ein zweites Beispiel, was mir jetzt noch einfällt, ist auch eine Familie, die in Scheidung lebt und da ist auch ein Kind da in dieser Beziehung, wo jetzt die Mutter und das Kind umziehen möchten und da kann auch die Linkworkerin einfach Unterstützung bieten und gewisse Arbeiten abnehmen.
Da sind wir jetzt eh schon voll im Thema patientenzentrierte Kommunikation drinnen. Stichwort 3 Einheiten, Stichwort Gesundheitskompetenz beim Patienten aufbauen. Könntest du noch ein bisschen einen Einblick geben zum Thema Patientenkommunikation im Bereich der Primärversorgung? Was ist denn da so speziell?
Also was ich als Unterschied im Vergleich zu anderen Bereichen besonders finde, ist, dass man Aufklärung betreibt. Und zwar Aufklärung, so wie es die Elisabeth vorher schon gesagt hat, was die anderen Berufsgruppen eigentlich machen, beziehungsweise wo sie die PatientInnen unterstützen können. Weil oft sind Berufsgruppen mit verschiedensten Stigmata behaftet. Zum Beispiel, wenn ich zur Diätologin geschickt werde ich auf Diät kommen. Oder wenn ich zur Sozialarbeit gehe, dann bin ich ja sozialfall oder. Da gibt es viele Beispiele. Das heißt, man muss den Nutzen, den die PatientInnen von der Intervention haben, vielleicht noch gut herausarbeiten, weil sonst kann sie das anfühlen, als würde man sie nicht ernst nehmen und das soll auf gar keinen Fall passieren. Ich weiß nicht, wie empfindest du das?
Ja, also ich bin da ganz bei dir und es geht auch dahin, dass man in der Kommunikation wirklich herausfiltert, was ist das Ziel des Patienten und nicht das therapeutische Ziel. Das kann sich manchmal unterscheiden, weil wir haben natürlich oft so das biologische Modell vor Augen. Okay, der kommt jetzt mit Hüftbeschwerden zum Beispiel und ich sehe so und so viel Grad in der Hüfte sind an Beweglichkeit, Innenrotation, Außenrotation da und der Patient formuliert ja die Ziele ganz anders. Der sagt nicht, er möchte in der Außenrotation 15 Grad haben, sondern er sagt zum Beispiel, er möchte mit dem Enkelkind wieder am Boden spielen können. Ja, und dann als Therapeutin sieht man dann vielleicht, okay, man könnte die Beweglichkeit noch verbessern, aber der Patient ist zufrieden mit dem, was er hat oder mit dem Ziel, dass er eben am Boden mit dem Enkel spielen möchte und will jetzt nicht übers Ziel hinausschießen. Und da bedarf es dann wirklich einer guten, patientenzentrierten Kommunikation.
Das heißt, therapeutisch könnte man oft mehr machen, als der Patient eigentlich wirklich möchte.
Genau, also das ist schon so, dass sich das oft unterscheidet. Und es ist auch okay, ja, weil wichtig ist, dass dann die Patientenzufriedenheit da ist und dass vor allem der Alter gut bewältigt werden kann. Und jeder hat einfach unterschiedliche Ziele.
Aber wie fühlt sich das als Physiotherapeut an, wenn man mehr machen könnte, aber einem irgendwie die Hände gebunden sind?
Ja, frustrierend. Das kann man nicht anders sagen, aber das ist, mit dieser Frustration muss man umgehen können, weil es geht im Endeffekt um die PatientInnen und es geht nicht darum, dass man sich selber verwirklicht in der Therapie, sondern dass man die PatientInnen bestmöglich begleitet und das ja, steht halt an oberster Stelle. Und wenn ich andere Ziele habe, dann ist das halt mein Problem.
Ja, und auf der anderen Seite ist es dann wieder augenöffnend, weil es eben um dieses biopsychosoziale Modell geht. Und man merkt schon stark, also Schmerz, wir wissen, dass das ein komplexes System ist und wie stark da schon diese psychosozialen Komponenten hineinspielen können. Und dann ist es dann auch wieder oft augenöffnend, wenn man sieht, okay, die Patienten sind eigentlich schon zufrieden und es passt.
Und es kommen wahrscheinlich auch Patienten zu euch, die der praktische Arzt an euch weitergibt und die Patienten wissen eigentlich gar nicht so genau, was macht denn jetzt der Physiotherapeut, wie kann mir der überhaupt helfen? Da muss man sich wahrscheinlich auch ein bisschen präsentieren einmal oder vorstellen in seinen Leistungen.
Ja, das stimmt. Manchmal ist es so, dass es gar keine konkrete Vorstellung gibt, was Physiotherapie eigentlich ist. Manchmal ist es auch so, dass andere Erwartungen bestehen, als dann die Realität ist. Und da ist es auch wichtig, am Anfang zu kommunizieren, was sind die Ziele vom Patienten, wie können wir aus der Physiotherapie dazu beitragen, aber was ist auch ganz klar der Part, den die PatientInnen dazu beitragen müssen, damit sie auch was ändert. Und das von Anfang an klar zu kommunizieren, ist, glaube ich, ganz wichtig.
Ja, genau. Und vielleicht, ich würde da noch hinzufügen, dass schon auch in diese Richtung geht, dass mittlerweile die Physiotherapie einen gewissen Bekanntheitsgrad hat und dass auch vorkommt, dass die Patientinnen zum Hausarzt gehen und sagen, kann ich da nicht was machen? Gibt es da vielleicht eine Therapie, wo ich Unterstützung bekomme? Und dann sagt der Hausarzt oder die Hausärztin zum Beispiel, ja, wir haben da eine Physiotherapie im Haus oder im Netzwerk, wo wir das machen können.
Jetzt haben wir sehr viel über euren Arbeitsalltag erfahren. Für unsere Zuhörer, die ja vorwiegend Physiotherapeuten sind, noch eine Frage, warum seid ihr überhaupt in der Primärversorgung tätig? Wie seid ihr dazu gekommen? Wo hat sich bei euch da die Weiche dazu gestellt?
Ja, also bei mir ist es schon vorwiegend das Team, um es ganz kurz und knapp zu sagen, also diese interprofessionelle Zusammenarbeit mit anderen Berufsgruppen, aber auch mit anderen Physiotherapeutinnen natürlich, sich austauschen zu können und einfach für die Patientinnen auch viel zu ermöglichen, weil die Probleme sich oft komplex darstellen und auch psychosoziale Aspekte eine große Rolle spielen, hat man dann auch die Möglichkeit, den weiter zu verweisen auf eine andere Berufsgruppe, sich zusammenzusprechen, sich auszutauschen. Und da ist das Ergebnis für die Patientinnen dann schon oft ein tolles, ganz einfach.
Dem kann ich nur zustimmen. Bei mir war es so, dass ich die Primärversorgungseinheit kennengelernt habe vor dem Studium, als es eine Gruppenpraxis war für Allgemeinmedizin und ich dort als Ordinationsassistentin zu arbeiten begonnen habe. Und währenddessen ich dort als Ordinationsassistentin eben gearbeitet habe, hat sich die Gruppenpraxis zu einer Primärversorgungseinheit entwickelt und das Team ist auch rasant gewachsen. Es sind viele Berufsgruppen dazugekommen. Und mich hat das einfach total beeindruckt, was da alles möglich ist. Und ich muss auch sagen, im Vergleich zu Arbeiten im niedergelassenen Bereich, also ich bin ja als freiberufliche Physiotherapeutin tätig, sehe ich schon die Möglichkeiten, die die PVI bietet, weil es halt einfach einen Zugang gibt, der niederschwellig ist. Und das heißt jetzt dann nicht nur, dass es nebenan andere Berufsgruppen gibt, die die PatientInnen konsultieren können, sondern auch, dass es Leistungen auf Kasse gibt, die sonst nicht so möglich sind. Und das hilft, finde ich, extrem. Und es macht einfach die Arbeit viel zufriedenstellender, wenn man die PatientInnen mit dem betreuen kann, was sie auch brauchen. Und wenn man wo einen Bedarf sieht, einfach mit wenig Aufwand sie dort versorgen zu können.
Ja, also ich kann der Maria da nur zustimmen. Mir geht es auch oft so in der freiberuflichen Praxis, dass ich dann bei der Anamnese da sitze und sofort klar wäre, okay, der müsste eigentlich unbedingt zur Sozialarbeiterin. Das wäre total hilfreich. Und man hat aber dann eben nicht die Möglichkeit, den jetzt eins zu eins ganz leicht und niederschwellig weiterzuschicken. Und das fehlt dann natürlich im Prozess ganz deutlich, ja.
Und es ist wahrscheinlich auch spannend, mehr oder weniger da im Team zu arbeiten mit den anderen Gesundheitsberufen.
Genau, und was vielleicht auch noch in der Primärversorgung an Möglichkeit besteht, ist auch interdisziplinär zusammenzuarbeiten. Also nicht nur mit dem Gesundheitsbereich im Gesundheitsbereich, sondern auch mit dem Bildungsbereich oder dass man auch in Richtung Klima- und Umweltbereich geht und vielleicht Projekte gemeinsam mit der Gemeinde umsetzt, wo man ansässig ist, oder mit Vereinen, die in der Region sind und hier auf Projektbasis einfach in Richtung Prävention und Gesundheitsförderung vor allem Projekte schafft, die Sinn machen für die Region und auch bedarfsgerecht gestaltet sind.
Genauso wie du das sagst, finde ich auch, ist das total sinnvoll, und mir gefällt auch einfach, dass man lokal und regional sehr gut vernetzt sein sollte, finde ich, damit man eben einen Mehrwert auch für die PatientInnen bieten kann. Aber mir macht das persönlich einfach Spaß. Ich mache das gern. Ich arbeite gern mit anderen Berufsgruppen zusammen. Ich arbeite gern mit anderen in der Region zusammen, in der Gemeinde. Mir macht das einfach Spaß, irgendwie sehr nah an dem Ganzen dran zu sein. Und ich glaube, das macht es für mich auch ein bisschen aus.
Ich glaube, das war ein wunderbares Schlusswort. Vielen Dank. Was nehmen wir mit aus der Physiotherapie in der Primärversorgung? Man hat mit höchst unterschiedlichen Patienten zu tun. Man hat 3 Einheiten Zeit. Man behandelt akute Fälle, aber arbeitet auch präventiv. Ja, und man ist im Team mit anderen Gesundheitsberufen. Maria, Elisabeth, danke, dass ihr ins Podcast-Studio gekommen seid.
Dankeschön, war mir eine Freude.
Vielen Dank, es hat sehr viel Spaß gemacht mit euch.
Ich wünsche euch weiterhin alles Gute und danke, liebe Zuhörer, fürs Dabeisein. Seid gespannt, bald gibt's auch schon die nächste Folge. Auf Wiederhören.
Bleiben Sie in Bewegung. Wir tun es auch und kommen schon bald mit der nächsten Folge. Mehr Infos zu unseren Angeboten und Services sowie zu den Vorteilen Ihrer Mitgliedschaft bei uns finden Sie unter physioaustria.at.
Dieser Podcast wird produziert von Stefan Tesch.